Herzlich willkommen. In the Zone Podcast, heute Nummer 25. Ich grüße dich, Nico. Herzlich willkommen.
Servus, Fabian.
Danke dir. In Südafrika immer noch. Also die, die uns bei YouTube sehen, im Hintergrund eine ganz malerische Kulisse. Und wir sind heute tatsächlich bei Folge 25. Wir können uns eigentlich mal selber feiern. Wir sind vor einem Jahr gestartet, also ziemlich genau vor einem Jahr, im Januar 25. Und jetzt, ein gutes Jahr später, haben wir Folge Nummer 25.
Richtig cool. Also, als du es mir gestern geschrieben hast, haben wir gedacht, boah, krass, das ist jetzt wirklich schon ein Jahr her. Wir haben ziemlich genau im November, Dezember, eigentlich im November haben wir uns getroffen, haben mit dem Felix zusammen die ersten zwei Folgen aufgenommen im Studio. Und ist jetzt echt schon wieder ein Jahr her, also die Zeit vergeht. Und als wir dann also rückwärts gerechnet haben, ja, tatsächlich, wir haben wirklich jede zweite Woche eine Folge aufgenommen, waren in der Hinsicht auch consistent, was ich auch cool finde, dass wir es nie geskippt haben. Kurz mal, ich würde sagen Hänger, aber vor zwei Wochen, als ich hier in Südafrika angekommen bin, einfach durch die Reise und unsere beiden Termine beruflich auch, waren wir ein bisschen eingespannt, haben es hier mal um zwei Tage verschoben, die Aufnahme oder den Upload. Aber im Großen und Ganzen finde ich, waren wir richtig gut. Also dürfen wir uns, glaube ich, schon mal selber auf die Schulter klopfen. Das ist also konstant durchzogen.
Ja, ich glaube, wir werden ja Ende des Jahres dann noch eine Folge machen, wo es ja auch so ein bisschen um Rückblick wahrscheinlich für jeden geht. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Und aber für uns jetzt Nummer 25 eigentlich auch mal Gelegenheit zu gucken, hey, wo sind wir eigentlich gestartet? Wofür sind wir gestartet? Also wozu hat es diesen Podcast eigentlich mal initial gegeben? Und wir haben ja gesagt, wir sind auf jeden Fall angetreten, um nicht gleich wieder aufzuhören. Und insofern finde ich das schon cool, dass wir jetzt bei 25 sind und vielleicht können wir heute, das fände ich eigentlich ganz schön, einfach mal durch alle bisher erschienenen Folgen durchfahren, um nochmal ganz kurz so der uns vielleicht das erste, der oder die uns das erste Mal hört, einfach mal so einen Überblick bekommt, ey, was haben die eigentlich gemacht? Und ich erinnere mich an eine Anzeige oder an eine Produktbeschreibung von Fusion, von dem Klamottenhersteller, die sagten so nach dem Motto, wenn es nur ein Trikot gibt, was du kaufen kannst, dann solltest du dieses kaufen. Und wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, in alle Folgen nochmal reinzuhören, dann hör einfach diese Folge, dann hast du einen guten Überblick, was wir so in den letzten 12 Monaten gemacht haben. Ja, fände ich ganz gut.
Wird jetzt ein bisschen wie beim Schwimmen, oder? So 2 Minuten Abgangszeit.
Oh ja, genau. Das, 2 Minuten Abgangszeit. Ich glaube, das wird eine knackige.
Das wird eng, ja.
Das werden wir 24 mal 2 Minuten, dass wir überall mal so 2 Minuten reinhorchen. Ich habe mir mal alle Stichworte beziehungsweise alle Oberthemen nochmal rausgeschrieben und war selber erstaunt, über was wir alle schon gesprochen haben. Und lass uns doch einfach immer so 2 Minuten einen kleinen Dive machen in jede Folge und gucken, wie weit wir kommen und was wir da so zutage fördern. Starten wir direkt. Also eins, wofür sind wir eigentlich mal ursprünglich angetreten? Wir hatten ja gesagt, bei uns soll es natürlich um die Entstehung von Spitzenleistung gehen, aber eben nicht um Watt und Aerodynamik und Pace, sondern eher um die dahinterliegenden Themen. Und was war eigentlich so der Anlass, über den wir reingegangen sind?
Boah, das ist jetzt eine steile Frage. Was ist der Anlass? Wir haben ja beide festgestellt, dass wir in unserem Coaching, also du in deinem Business, ich in meinem Business, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Athleten, du auch mit Führungskräften. Ich denke, da gibt es halt einfach sehr, sehr viele Parallelen. Und wir auch festgestellt haben, dass er ganz, ganz viel der Performance über die Psyche kommt, über das Mindset kommt. Und sowohl im Sport als auch im beruflichen Kontext. Und da haben wir für uns einfach noch ganz, ganz viel Potenzial gesehen. Wir beide haben das Ganze seit 2024 beim Challenge Rot für mich als Athleten ja schon, ist ja jetzt mal getestet und haben da gewisses Konzept auch schon gefahren und war ganz erfolgreich. Und deswegen bin ich damals dann auf dich zugekommen und sage, hey Fabian, du bist mein Mann, ich brauche dich. Und ich denke, du bist da genau mein fehlendes Puzzleteil, weil ich einfach in dem Bereich Mindset zu wenig Expertise. Ich habe Erfahrungen, aber ich habe keine Expertise. Und deswegen sitzt du mir gegenüber. Und ich denke, da haben wir uns sehr, sehr gut ergänzt in dem ersten Jahr schon mal.
Ja, und das war, glaube ich, auch so der Anlass, dass wir gesagt haben, hey, lass uns einfach mal schauen, was sich so hinter den Kulissen von Triathleten abspielt, die einfach sehr ambitioniert sind. Und viele machen sich, glaube ich, nur Gedanken über ihren Trainingsplan und über Material und Sitzposition und vielleicht Ernährung, aber gar nicht über sich selbst und die Frage, was ist eigentlich in mir drin los und welche Mechaniken sind da unterwegs und was kann ich aber vielleicht auch nutzbar machen. Und das war so der Anlass, glaube ich, den wir nutzen wollten, um ein etwas anderes Bild auf das Thema Triathlon, Spitzenleistung, Wirkung zu werfen. Und dann sind wir in Folge 2 gestartet, also richtig gestartet, mit dem Thema Identität. Also warum bin ich eigentlich Triathlet? Wie fühlt sich das an, ein Athlet zu sein? Und auch, wie müssen eigentlich Training und Wettkampf für mich aufgebaut sein, damit ich meine volle Performance abrufen kann? Ja, das war so ein bisschen die Frage auch, kann es eigentlich standardisierte Pläne geben? Klar gibt es die, Leute trainieren auch danach, aber damit ich wirklich in meine eigene Athletenidentität reinfinde, braucht es vielleicht einen etwas spitzeren Zugang.
Aber rein da hilft ja nicht mehr das individuelle Coaching. Also selbst da ist vielleicht ein Athlet so, der sagt, okay, meine Identität ist eher ein standardisierter Plan oder ich bräuchte dafür einen standardisierten Plan, muss ich mir aber nochmal hier und da ein bisschen anpassen. Auch das haben wir thematisiert. Also nicht immer ist ein individuelles Coaching das A und O. Es gibt vereinzelte Fälle, wo ich sage, okay, für dich wird definitiv ein reiner Trainingsplan erst einmal besser. Kann sein, dass sich das entwickelt und dass man dann irgendwann überswitcht auf ein individuelles Coaching. Ja. Und ist im Endeffekt ja auch natürlich ein Kostenthema. Aber rein auf die Identität bezogen, genau um das geht's ja. Was passt für einen? Was hilft einem weiter? Und wie lebe ich und trainiere ich im Endeffekt halt auch nach meiner Identität, um dann auch das Maximum rauszuholen? Und das ist für mich immer noch eines der besten Folgen, einfach rein vom Thema her. Ich müsste wirklich nochmal reinhören, ob es auch vom Podcast an sich die beste Folge ist. I doubt it, also ich glaube es wahrscheinlich nicht. Das war die zweite, wie du gesagt hast. Aber rein vom Thema her, wir haben ja immer wieder festgestellt, hey, das haben wir eigentlich schon über Identität geredet. Das haben wir da in Folge 2 schon gehabt. Also es wiederholt sich. Ja. Wir kommen immer wieder zurück. Und deswegen finde ich das Thema so geil.
Also und ich glaube, das wird uns auch immer wieder verfolgen. Die Frage, wer bin ich eigentlich, beziehungsweise was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin und wie zahlt das, was ich tagtäglich im Triathlon, im Training tue, auf mich ein? Also ne, bin ich eher lauter oder leiser unterwegs? Brauche ich eher mehr Struktur oder mehr Freiheit? Brauche ich es vielleicht eher weicher oder vielleicht eher ein bisschen härter? Also im Sinne von, brauche ich vielleicht mehr klare Ansagen, brauche ich aber oder mehr vielleicht sanfte Angebote? Da kommen wir, glaube ich, in den weiteren Folgen auch gleich noch zu. Es geht nämlich weiter mit Folge 3. Das war die Folge Gewicht. Und spannender, also Spoiler sozusagen, eines deiner besten Rennen hast du gar nicht mit deinem optimal oder mit deinem niedrigsten Gewicht gemacht, sondern mit einem deutlich höheren. Und in der Folge haben wir so ein bisschen die Frage gestellt, ist es eigentlich gut, immer einen Fokus aufs Gewicht zu legen?
Jetzt hast du in einem Satz schon optimal und niedriges Gewicht verbunden. Und das ist genau der Trugschluss, das ist genau das Falsche. Also leichter ist ja nicht immer optimal. Also du hast gerade gesagt, so ja, mit dem optimalen Gewicht, da war nicht das Leichteste. Ja, für mich ist zum Beispiel aktuell irgendwas zwischen, aktuell, wenn ich leicht bin, bin ich eher bei 72, 73, aber Tendenz eher 74, 75. Das war jetzt dieses Jahr mein Racing-Gewicht. Und das ist für mich ja optimal. Also da bin ich schnell, da bin ich leistungsfähig, bin ich immuntechnisch stabil und nicht meine 66, die ich vielleicht 2018, 19 gehabt habe. Und jetzt sieht man da schon den krassen Gewichtszuwachs. Ist natürlich auch mit Sicherheit sehr viel Muskelmasse dabei gewesen, aber das war definitiv Thema in der Folge und ich denke ganz aufschlussreich für den einen oder anderen, vielleicht auch den Druck rauszunehmen, hey, ich muss leichter werden und Gewicht ist der Optimierungsfaktor. Also ist er bei uns Triathleten nicht per se, nicht immer. Klar, irgendwo gibt es nach oben auch Grenzen, wo man sagt, da wäre es nicht schlecht, wenn man mal Gewicht verliert, einfach rein aus dem gesundheitlichen Aspekt auch schon raus, aber für die meisten von uns würde ich sagen, ist Gewicht nicht die Hauptstellschraube.
Ja, finde ich wirklich auch nochmal, war im Nachgang wirklich eine Folge, wo wir auch viel Rückmeldung bekommen haben, weil einige ja sich gar nicht mehr wiegen. Und zwar deswegen, weil Gewicht immer auch die Zahl auf der Waage womöglich Stress erzeugt. Also nicht womöglich, sondern in den allermeisten Fällen. Leute fühlen sich viel besser, als die Zahl auf der Waage anzeigt. Und das wiederum erzeugt dann unheimlich viel Frust bzw. Ärger. So nach dem Motto, hä, wieso bin ich so schwer? Ich fühle mich doch so gut. Naja, dann lass die Zahl auf der Waage doch einfach weg. Weil wenn du dich gut fühlst, dann kann es dir so schlecht ja nicht gehen.
Eben, genau. Also war eine coole Folge.
Folge Nummer 3. In Nummer 4 sind wir auf das Thema Gruppen eingegangen und da ging es um die Frage, sollte ich mich jetzt, auch für viele wird das jetzt gerade aktuell wieder interessant sein, einer Gruppe anschließen im Trainingslager Frühjahr, jetzt noch im Winter, vielleicht Januar, Februar, sollte ich mich einer Gruppe anschließen auf einer Insel, Fuerte, Lanzarote, wo auch immer. Und in der Folge ging es so ein bisschen darum, dass wir mal angeleuchtet haben, dass Gruppe natürlich gut ist, im Sinne von, man fühlt sich mitgezogen, man fühlt sich angeschlossen, man hat auf jeden Fall irgendwie einen Anlass, trainieren zu gehen, weil alleine zu Hause machst du es jetzt vielleicht nicht, gerade bei der Jahreszeit, ist im Trainingslager leichter. Gleichwohl ist in Gruppen, wir haben das Synchronisationseffekte oder emotionale Ansteckung genannt, gibt es auch gute wissenschaftliche Forschung zu, dass immer dann, wenn du in einer Gruppe trainierst, dich automatisch natürlich auch konfrontiert siehst mit Stimmungen, Haltungen, Einstellungen, Meinungen von anderen und die sich relativ schnell auf dich übertragen können, ohne dass wir das merken und das nicht immer nur positiv ist.
Konsens, glaube ich, war ja oder so unser Ergebnis auch. Genau, es kann sowohl als auch, es kann uns richtig pushen, es kann irgendwo nochmal gewisse Motivation herausfordern, vielleicht, dass wir sehen, boah, schau her, das ist, dahin könnte ich auch kommen, zu der Leistungsfähigkeit, zu der Performance, nach oben gibt's kaum Grenzen, würde ich jetzt mal sagen, aber es kann genauso gut unter Druck setzen, so, boah, shit, mein Gegenüber ist einfach schon 3 Schritte weiter, boah, da komme ich ja nie hin, da muss ich ja hin, wenn ich irgendwie eine Quali möchte oder wie auch immer, das könnte ein Gegner von mir im Wettkampf sein und so weiter. Also das kann sehr unglaublich unter Druck setzen. Und ich glaube, dass ich es damals auch schon gesagt habe, dass ich einen Athleten betreue, der letztes Jahr zum Beispiel festgestellt hat, dass er gar nicht der Typ dafür ist, für Gruppentrainingscamps. Also er sagt selber so, ja, war ganz okay, war ganz nice, aber er fährt doch lieber einfach alleine ins Trainingscamp. Fair enough.
Und das, also finde ich cool. Total. Und da sind wir auch schon direkt bei Folge 5. Da ging es um das Thema Trainingsstress, wie viele Athleten uns eben auch berichten. Du kennst es aus deiner Arbeit, ich kenne es aus meiner Arbeit, dass Training gar nicht mehr so sehr, ich will gar nicht sagen Mittel zum Zweck ist, aber das Training, also im Sinne von, ich möchte mich vorbereiten und habe vielleicht auch Spaß daran, weil ich bereite mich ja gerade auf ein tolles Event vor, sondern das Training für viele unheimlich viel Stress erzeugt. Und dass dieser Stress dazu führt, dass sie einfach ja in eine Spirale kommen, in der sie gar nicht mehr so richtig mental regenerieren können. Ich muss trainieren, ich muss fit werden, oh, ich bin krank, ich darf aber keine Pause machen. Und in Folge 5 haben wir sehr viel über die Frage gesprochen, was Trainingsstress ist und wie wir vielleicht auch damit besser umgehen können.
Und im Endeffekt haben wir das vor ein paar Wochen wieder thematisiert und wie du jetzt schon gesagt hast, wir haben es in Folge 5 schon gehabt als Thema. Und vor ein paar Wochen habe ich es wieder feststellen dürfen, da im Abea, ich habe es ja vor ein paar Wochen erzählt, dass ich ein paar Athleten, wie oft habe ich jetzt Park gesagt, dass ich einige Athleten getroffen habe, die wirklich mir berichtet haben, boah, ich bin mega durch, die Saison war lang, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, und ich möchte eigentlich gar nicht, ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Also da einfach auch der Stress, den man sich übers Jahr hinweg im Training aussetzt, dass sich der aufsummiert und dass man halt am Ende der Saison durchaus mental komplett ausgelaugt und auspowert sind. Also deswegen ist es auch wichtig, dass wir den Stress im Training einfach auch reduzieren. Also Stress ist wichtig für einen Leistungsfortschritt, für Entwicklung, aber es kommt immer auf die Art und Weise vom Stress an und natürlich auf die Summe vom Stress. Und dass wir das einfach gut handeln, gutes Management haben und dann eben halt auch langfristig unsere Ziele erreichen.
Folge 6, Wachstum. Ich glaube, wir haben ja versucht, immer so Brücken zu bauen, Wachstum im Sinne von, wie gehen wir denn eigentlich dann mit Stress um, wenn er uns womöglich in eine längere Verletzung oder in eine Zwangspause bringt. Und bei der Folge 6, Wachstum und Entwicklung, war also die Frage, um was geht es eigentlich? Also klar, ich will mich zeitlich verbessern und vielleicht will ich auch irgendwie eine bessere Lauf- oder Radökonomie haben oder was auch immer. Aber vor allen Dingen haben wir in der Folge mal versucht anzuleuchten, wie gehen wir eigentlich was möchten wir eigentlich mit dem, was wir da tun, erreichen? Also Wachstum und Entwicklung. Und da ging es insbesondere um die gestaltende Kraft von Krisen und, wie haben wir es genannt, Krisen und Zweifeln, Ängsten und Rückschlägen. Also wie gehe ich auch damit um, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle? Und wie nutze ich das gestalterisch für mein eigenes Wachstum?
Definitiv. Und ich denke, da kann jeder dazu relaten. Und jeder hat mal so Phasen da durchgemacht, wo es mal läuft, wo es nicht läuft, wo man Angst hat, irgendwie den Anschluss zu verlieren und dann vielleicht sogar irgendwie 3 Monate später feststellt, ja, irgendwie gar nicht so schlimm, also so weit bin ich gar nicht weg oder ich bin vielleicht sogar schon wieder einen Schritt weiter, als ich damals war. Also deswegen so Phasen können dazu, also da nicht verzweifeln, sondern wirklich auch Wege suchen, wie ich auch wieder rauskomme. Es ist nichts anderes als im Wettkampf selber, da haben wir auch Tiefphasen, haben auch vielleicht irgendwie Ängste, dass wir jetzt nicht ins Ziel kommen, dass wir nur überholt werden von hinten oder was auch immer. Aber einfach halt wirklich bei sich selber bleiben und auf das fokussieren, was man ja, langfristig im Blick hat und dabei bleiben.
Also die Folge 6 fand ich wirklich sehr gut, weil es einfach nochmal so ein bisschen angeleuchtet hat, was der Sport, den wir machen und das, was da passiert, auch in der Vorbereitung eigentlich an Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten für einen bietet und oft eben ungenutzt bleibt. Und du hattest es ja schon immer wieder angedeutet, in Folge 7 ging es um die Frage, oder nicht die Frage, sondern das Thema Grenzen. Wie gehen wir eigentlich mit Grenzen um? Und in der heutigen Zeit ist es ja so, dass oft propagiert wird, so, ne, Grenzen sind eigentlich nur in deinem Kopf und du musst sie verschieben und sprengen und weiß ich nicht. Und in Folge 7 ging es ein bisschen darum, wie gehen wir mit Grenzen um und was passiert, wenn wir Grenzen dauerhaft überschreiten? Und haben einige Beispiele von Leuten, die Grenzen halt häufig überschritten haben und jetzt einfach, ich will nicht sagen, einen Major Damage erlitten haben, aber sicherlich nicht mehr in die Sphären kommen. Und in der Folge ging es um die Frage, wie können wir mit einer Grenze umgehen und vor allen Dingen wertschätzend damit umgehen als Angebot, dass diese Grenze eben weiterhin besteht und das auch gut so ist.
Genau, dass es halt nicht immer nur physische Grenzen, sondern auch wirklich psychische Grenzen gibt. Also, dass wir auch hier ans Limit kommen, dass wir Limit haben. Klar, es geht immer irgendwie darum, ein bisschen das Limit zu verschieben und nahe ans Limit heranzukommen, wenn wir high performen wollen, aber es ist nicht so, dass man immer übers Limit halt drüber gehen müssen, um wirklich Fortschritt zu machen oder entwickeln, uns weiterzuentwickeln.
Folge 8 war ein bisschen anders gedacht mal. Da haben wir angefangen, langsam mal die Themen auch zu ziehen, auf die wir Lust hatten. In Folge 8 ging es um Selbstgespräche und die Frage, führen wir, also du und ich, wir sind zu dem Schluss gekommen, ja, führt ihr eigentlich Selbstgespräche? Und was ist eigentlich ein Selbstgespräch? Ne? Ein Selbstgespräch ist ja irgendwie eine Unterhaltung mit einer Person, die in mir drin ist. Also hört es sich irgendwie ein bisschen spooky an, ist aber so. Also die Frage, ist da eine innere Stimme, ein Gefühl in mir, was mit mir kommuniziert? Und was will mir diese Stimme sagen und wie gehe ich mit ihr um?
Gibt es nichts hinzuzufügen. Also genau, ja. Das, um das geht es ja im Endeffekt. Wir müssen uns selber zuhören. Wir müssen, wenn wir ehrlich mit uns umgehen wollen, müssen wir uns selber zuhören, müssen vielleicht einmal in Dialog mit uns gehen und jetzt können wir dein Lieblingswort, uns einmal Angebote machen und ja. Damit uns einfach halt Konversation führen. Um mehr geht es im Endeffekt nicht.
Und ich glaube, das fällt vielen schwer, mit sich selbst zu sprechen, weil das auch ein bisschen spooky und esoterisch klingt, so, hey, ich rede doch nicht mit mir selbst. Doch, klar, es ist vielleicht das Gefühl, was sich gerade meldet oder das Bedürfnis oder die Erwartung. Und ein Selbstgespräch ist letztlich ja nichts anderes als die Kommunikation mit dem inneren Team. Und da sind einige Teammitglieder in uns aktiv. Von daher, das fand ich eine total spannende Folge. Nummer 9 war Moving Targets. Und da ging es darum, was tue ich eigentlich, wenn in der Saison sich meine Entwicklung und meine Planung einigermaßen gut entwickelt, das Leben dann aber plötzlich andere Pläne hat. Also irgendwie eine Verletzung dazwischen kommt oder irgendetwas, was ich nicht vorhersehen konnte. Und wie kann ich mit dem, was das Leben mir halt bietet, sprich eine andere Entwicklung, umgehen, wenn ich doch gerade jetzt diesen 70-3 oder den Ironman machen wollte? Also die Frage, wie kann ich meine Ziele, die ich vielleicht hatte, an das anpassen, was das Leben vielleicht gerade eben möglich macht oder auch nicht? Ne?
Vielleicht kann ich hier nochmal einen kurzen Realitätsbezug oder auch nochmal das Thema aufarbeiten, weil wir haben, soweit ich mich erinnern kann, damals meinen Standpunkt ein bisschen thematisiert, indem dass ich ja gesagt habe, okay, bin ich mit pfeifrischen Drüsenfieber raus aus dem Training und wenn ich mir jetzt richtig dran erinnere, war man an dem Standpunkt, wo ich sage, okay, wenn ich in St. Pölten starte, dann vermutlich wirklich nur just for fun oder einfach Ziele zurückschraubt, ohne Ziele, was auch immer. Ich bin tatsächlich rückblickend jetzt nicht gestartet in St. Pölten und Mabea, wenn du mich damals gefragt hättest vom Jahr, das haben wir einfach ein paar Folgen auch schon gehabt, hätte ich gesagt Top 3 und dann war ich kurz vor Mabea gestanden, war im Training, war gut in Form, habe gesagt, okay, ich bin nicht im Peak-Shape, wie ich es vielleicht letztes Jahr war, wie ich es vielleicht gern hätte. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Dementsprechend habe ich meine Erwartungen einfach ein bisschen zurückgeschraubt, also meine Targets, meine Ziele ein bisschen reduziert und gesagt, ich bin definitiv happy, also mehr als happy, wenn ich in die Top 10 komme. Und am Ende vom Tag war ich 15 oder 20 Sekunden weg von die Top 10, was für mich auch wieder... Ja, es sind Nuancen, also das sehe ich definitiv jetzt nicht als irgendwie Niederlage oder als Verlust. Von dem her würde ich sagen, ich habe meine Ziele erreicht. Wäre ich aber jetzt da bei meinem Top-3-Ziel blieben, weil ich sage, hey, das war 2024, als ich die Quali gezogen habe, war das das ausgegebene Ziel? Ja, dann wäre ich jetzt maßlos enttäuscht, weil die waren ja wahrscheinlich, keine Ahnung, 7, 8 Minuten schneller als ich in die Top 3 oder 10 Minuten sogar. Also da war ja weit, weit weg mit der Form. Von dem her war es auch wichtig, dass ich meine Ziele neu definiere. Und nachdem ich aber gemerkt habe, hey, mein Training lief so und so, ich bin nicht 100% auf dem Stand, dann muss ich es halt nach unten nehmen, meine Ziele. Anders als 2024, als wir beide zusammengearbeitet haben und ich gemerkt habe, hey, die 8 Stunden 30, die sind mehr als realistisch. Ich denke sogar, es geht Richtung 8 Stunden 15, dann haben wir sie halt nach oben korrigiert. Ja. Also so müssen wir halt immer spielen und müssen dann schauen, okay, wie spielt das Leben mit uns und dementsprechend müssen wir halt unsere Ziele anpassen und realistischer sein. Und das hat wiederum auch sehr, sehr viel natürlich mit innerer Diskussion zu tun, innere Selbstgespräche. Und dann finde ich halt auch raus, okay, wie geht's mir wirklich, wie ist meine Form wirklich? Und nicht nur irgendwie an irgendwelchen Zahlen definiert und mein FTP sagt dies und mein Laktat sagt das, sondern wirklich eher so, okay, wie geht's mir und wie geht's mir zum Beispiel bei der und der Pace und was ist realistisch, traue ich mir das zu, traue ich es mir nicht zu. Und das ist eine ganz ehrliche Kommunikation und das spiegelt für mich wieder, dass ich eine ganz gute Verbindung zu meinem Körper halt auch habe, weil ich da offen und ehrlich mit mir selber kommunizieren kann. Ich lüge mich nicht selber an und sage, boah, geht viel. Also klar, so das Brombassi war es eher schon so, wo ich sage, ich habe es nicht ganz realisiert, wie unfit ich noch bin, Anführungszeichen unfit. Aber überwiegend treffe ich meine Ziele schon ganz gut. Also das heißt, ich habe schon ganz gute Selbsteinschätzung. Dementsprechend schließe ich jetzt mal daraus, dass ich offen und ehrlich mit mir kommunizieren kann.
Ja, und Moving Targets sowohl nach unten als auch nach oben verschieben und einfach, glaube ich, adaptiv bleiben in dem Umgang damit. Folge Nummer 10, wir haben das Mentorship genannt und es ging um die Frage, hast du einen Anwalt? Und wir wollten damit so ein kleines Schmunzeln erzeugen und es ging in der Folge darum, dass es im Leben und insbesondere natürlich auch im Training oder vielleicht umgekehrt im Training, aber insbesondere auch im Leben für Entwicklung und Wachstum immer einen Anwalt braucht. Also ich brauche jemanden, der sich zum Anwalt meiner Zukunft macht und mir vielleicht immer mal wieder zur Seite steht, vor mir steht, hinter mir steht, an meiner Seite steht und mir die Möglichkeit gibt, mich in etwas hineinzuentwickeln. Und in der Folge haben wir das so ein bisschen angeleuchtet. Kann das ein Trainer sein, ein Coach oder muss es vielleicht sogar noch eine Person von außen sein? Also die Frage, wen brauche es, damit ich in mich selber hineinwachsen kann?
Also auch das war ja ganz individuell. Also ich muss ehrlich gestehen, ich kenne denn unser Resümee nicht mehr, aber ich gehe davon aus, es wird genau auf das rauslaufen, dass es einfach super individuell ist. Ob du das bist, also ob ich das selber bin, mein Anwalt, ob das mein Coach, meine Freundin, mein Vater oder sonst irgendwer ist, aber ich denke, es braucht halt jemand, der dir von außen halt auch nochmal Feedback gibt.
Der mir Feedback gibt und vielleicht auch ja wertschätzend an meiner Seite ist und vielleicht auch dann, wenn ich Zweifel habe oder wenn ich vielleicht gerade in einer Phase bin, wo ich nicht so klar blicke, also wo viele Dinge für mich nicht deutlich sind, dass ich da nochmal durchnavigiere und mit jemandem an meiner Seite das eben hinbekomme. Und das führt uns nämlich direkt zu Folge 11, zu der Frage, bin ich eigentlich ein Athlet? Und das war, wir haben die im Sommer aufgezeichnet und da ging es um die Frage, was macht mich eigentlich zu einem Athleten? Ne? Weil auch in der Szene ja häufig gesagt wird, naja, alles über 13 Stunden Ironman ist ja, da bist du ja kein Ironman, kein Triathlet. Und in Folge 11 haben wir mal so die Frage gestellt, was macht mich eigentlich zu einem Athleten? Und wer legt das eigentlich fest? Nämlich ich. Also ich selber lege fest, ob ich mich als Athlet fühle und niemand anders. Und das war uns nochmal wichtig, das auch rauszustellen. Wer du bist als Athlet, entscheidest halt du selber.
Ja. Punkt.
Folge 12 haben wir ein bisschen angeleuchtet, mentale Strategien. Also die Frage, was mache ich eigentlich, ich nenne das immer und dann, also was tue ich, wenn etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe? Im Rennen, im Training, aber insbesondere natürlich im Rennen, wenn die Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe, Sebastian Kiene hatte, glaube ich, mal gesagt, eine Rennstrategie hält genau bis zum Startschuss, weil dann plötzlich alles anders ist. Und da haben wir nochmal sehr uns angeschaut, wie mache ich es eigentlich leicht, ne? Projekt 0815, also deine Rotzeit in 2024 mit 8:16, war ja so ein bisschen die Frage, wie kann ich ein großes Projekt ganz, ganz leicht machen? Und was sind so mentale Ansätze, die da vielleicht drauf einzahlen?
Definitiv. Und ich denke, das ist ja im Endeffekt auch das, wenn wir das tagtäglich praktizieren im Training schon, dann haben wir die Chance, dass wir es halt im Wettkampf auch umsetzen. Aber wenn uns das halt Also wir brauchen nicht erwarten, ja, wir versuchen irgendwelche Strategien für den Wettkampf zu entwickeln, sondern nö, das müssen wir wirklich tagtäglich praktizieren, um an die Leichtigkeit zu kommen, um einfach halt da die Leichtigkeit in der eigenen inneren Diskussion zu gewinnen, und dann gelingt einem das, würde man sagen, ganz gut.
Folge 13 war mitten in der High Season, als die Saison, die Ironman-Saison in Full Swing war. Folge 13 ging um Magnus Tipleff, der bei den Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt gestartet ist und, wie einige sich vielleicht noch erinnern, eine rote Karte wegen Littering bekommen hat, weil die Verpflegungszone irgendwie, naja, auf jeden Fall mal diskussionswürdig konstruiert war, sodass gar nicht klar war, darf er jetzt hier einen Becher abwerfen oder nicht. Er hat dann eine rote Karte bekommen, die dann im Nachgang wieder zurückgenommen wurde, die ihn aber letztlich mental so durcheinander gebracht hat, dass er eben nicht mehr voll performen konnte. Und in der Folge haben wir so ein bisschen gesprochen über die Frage, wie gehe ich eigentlich mit einer Situation in einem Rennen um, die ich womöglich nicht erwartet habe, und gibt es vielleicht irgendwie Möglichkeiten, mich auch auf sowas vorzubereiten? Also nach dem Motto, jetzt passiert was, was ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, und habe ich da vielleicht trotzdem eine Strategie für?
War eine spannende Folge, weil es zwischen uns ein bisschen kontrovers war. Du warst der eine Meinung, ich war der andere Meinung. Also da, glaube ich, gibt nie schwarz und weiß, aber das war definitiv schon sehr, sehr viel Auslegungssache, natürlich auch Sichtweise. War viel spannend, sehr, sehr spannend und ein schwieriges Thema, würde ich jetzt mal sagen.
Total, ja, ich erinnere das auch noch sehr gut. Das war, glaube ich, auch eine der meistgehörten Folgen, wo wir auch das meiste Feedback bekommen haben. Folge 14 stand dann unter dem Namen einer Sportschuhmarke, ASICS. Und es ging um Anima Sana in Corpore Sano, glaube ich. Also gesunder Geist in gesunden Körper. Und die Leitfrage war, dass wenn wir älter werden, wir uns natürlich sukzessive von Dingen verabschieden müssen, weil wir nicht mehr so fit, so gelenkig, so flexibel sind. Und es war so die Frage, kann ich eigentlich der ich mal war, in Teil noch werden, auch wenn ich das vielleicht nicht mehr in der 100% Ausprägung bin. Und in der Folge haben wir uns mal überlegt, es könnte doch auch einfach ein Angebot an mich selber sein, dass ich sage, hey, ich habe einen smarten Geist und ich bin sehr fix in der Birne. Ich möchte aber, dass dieser Geist eben auch in einem gesunden Körper wohnt. Und das könnte ja auch ein Angebot sein, also gar nicht mehr zu sagen, ich laufe etwas hinterher, was ich gar nicht mehr sein kann, weil ich einfach älter geworden bin, aber ich habe halt immer noch einen Körper, in dem mein smarter Geist sich sozusagen wohlfühlt.
Ja, definitiv. Es ist jetzt vielleicht ein kurzer Break, aber ich bin echt irritiert von einem chromfarbigen Bike da hinten. Wir haben eingangs haben wir schon mal kurz gesprochen, die Three-Spoke-Felgen auf dem BMX, und du hast eine Story dazu, die würde jetzt gerne nicht vorenthalten, weil ich es echt witzig und spannend finden will. Irgendwie sehe ich dich schon die ganze Zeit auf dem Rad. Also schaltet jetzt bitte mal irgendwie YouTube ein. Schaut euch das Bild mal an von Fabian oder von uns. Es ist einfach genial. Und ich sehe Fabian schon so late 90s, wie er irgendwie als cooler Jugendlicher durch den Bikepark oder durch die Halfpipe cruist. Ist der King im Park mit dem Rad. Es schaut wirklich geil aus. Also
vielen Dank. Super. Also für die, die uns nicht bei YouTube zugucken, wir haben ja immer einen YouTube-Stream laufen, und im Hintergrund steht meistens ein Rad bei mir, das ich ab und zu tausche. Und heute steht ein GT Performer, das ist ein BMX-Rad aus den 80ern, was ich mir irgendwie vor Jahren mal über eBay gekauft habe, weil ich als 15-Jähriger von meinen Eltern sicherlich keinen GT Performer für 800 Mark bekommen hätte. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft. Das ist bleischwer. Es fährt sich auch überhaupt nicht, wie ein BMX sich fahren sollte, weil es einfach viel zu unhandlich ist. Aber in den 80ern war das State of the Art, und das steht hier, und das hat sogar GT Tree Spokes. Insofern sieht es in der Tat sehr speziell aus. Ja, vielen Dank.
Krasses Ding.
Wir gehen zu Folge 15. Folge 15, da ging es um Nichtstun. Und die Frage, können Athleten, insbesondere die sehr ambitioniert sind und sehr, sehr diszipliniert und wirklich sich große Ziele gesteckt haben, können die eigentlich auch mit Stille und Leere umgehen? Also mit dem, was wir halt Nichtstun nennen. Und was passiert, wenn diese Menschen mal nichts tun und es einfach mal still werden lassen? Freiwillig und vielleicht auch manchmal unfreiwillig, weil sie nicht trainieren können wegen einer Verletzung.
Ich behaupte, wenn du erfolgreich sein willst, ob im beruflichen oder im sportlichen, musst du Stille ertragen können. Also dann musst du auch mit dir selber klarkommen, musst du einmal mit deinen Gedanken klarkommen und dir einmal ja, sportfreie Zeit musst einmal genießen können. Warum auch immer die sportfrei ist, ob das bewusst oder unbewusst ist, ob das vom Universum, sag ich jetzt mal, dir aufgezwängt wird, aber du musst es ertragen können, musst deine eigenen Wege finden. Also es sind, glaube ich, nicht die besten Sportler und nicht die besten Performer, die davor weglaufen, die vielleicht trotzdem weiter trainieren, obwohl es alle Zeichen eigentlich für eine Pause stehen. Und das ist das, was ich tagtäglich in meiner Arbeit immer wieder sehe, dass die Athleten, die wirklich weglaufen vor Ruhe, dass das auch nicht die Top-Performer sind.
Und da ist es uns irgendwie ganz elegant gelungen, den Übergang zu Folge 16 zu machen. Das war nämlich der Zeitpunkt, als Anne Haugrad ihr Karriereende relativ überraschend für alle erklärt hat. Und in Folge Nummer 16 ging es um das Thema Ich-Sein. Und Anne Haug hatte mal in einem Interview vor dem Ironman gesagt, so dass sie manchmal gar nicht weiß, wer sie ist, weil sie morgens irgendwie immer von irgendwelchen kleinen Männchen aus dem Bett rausgescheucht wird, die sagen weiter, weiter, weiter. Und sie sich manchmal fragt, wer sie denn eigentlich ist. Und Folge 16 haben wir mal zum Anlass genommen, die Frage aufzuwerfen, hey, für jeden von uns, der das hier hört, wer bin ich denn eigentlich und wofür mache ich das? Und da hast du vorhin ja schon gesagt, wir kommen immer wieder auf das Thema Identität, und das war, glaube ich, eine ganz spannende Folge, wo es darum ging, wer bin ich eigentlich, wofür mache ich das, und bin ich sozusagen eigentlich hier gerade im richtigen Film? Weil bei Anna hatte man so das Gefühl, wenn du dir selber die Frage stellst, wer bin ich eigentlich, und mich treiben irgendwelche Männchen an, dann bin ich offenbar gerade in einem Film, den ich nicht so richtig gut kenne, und sollte ich das nicht vielleicht ändern?
Ja, ich fand die Folge schon sehr spannend, aber auch sehr traurig auf der anderen Seite.
Ja, also definitiv.
Einfach jetzt so zu hören und zu sehen von einer Athletin, die ja nach außen ja durchaus ja einmal sehr tough ist und sehr stark ist, mental, körperlich, aber trotzdem dann auch zu wissen, okay, jede Person struggelt, und wir sind ja auch zu dem Konsens gekommen, okay, du musst ja nicht zwangsläufig alles aus Zwang irgendwie machen, nur um erfolgreich zu sein. Das ist ja auch oft so ein Trugschluss und so ein Widerspruch, wo es halt heißt, ja, weil du bist halt Profi, das musst du halt so machen. Ja, es gibt halt auch genügend andere Profis, zum Beispiel jetzt Peter Hemmerich, wenn man den mal nimmt, klar, der committet sich ja auch, dann wird man sich halt auch mal irgendwo was machen, wo jetzt keinen Bock drauf hat, aber der ist Familienvater, der lebt, würde jetzt mal sagen, so, ohne jetzt zu tiefe Einblicke bei ihm zu haben, aber der, glaube ich, lebt da sehr, sehr ich würde jetzt sagen, entspanntes Leben, aber irgendwie ausgewogen, der hat seine Family, dann läuft er mal wieder, nimmt sein Kind mit dem Fahrrad mit und so, wo es noch kleiner war, wo du halt auch weißt, okay, das ist jetzt nicht 100% Fokus auf den Lauf, weil du musst vielleicht mal stehen bleiben wegen dem Kind, du musst vielleicht mal, keine Ahnung, das Kind mal anschieben oder weiß ich nicht. Also deswegen sind das so Sachen, wie gesagt, der macht das vielleicht mehr mit Leichtigkeit, weniger mit Zwang und ja, aus der Not rausgedrungen.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn, und dass diese Bestandsaufnahme, das war ja so ein Angebot an unsere Zuhörer, das selber zu tun, sag mal, wofür tue ich das? Auf welcher Mission bin ich hier eigentlich gerade? Und das muss ja nicht jeder nach außen kehren, und gleichzeitig ist es ja kraftvoll, das einfach nochmal für sich so zu hinterfragen und auch gar nicht jetzt defizitär im Sinne von, ist das jetzt hier alles richtig oder bin ich vielleicht falsch, sondern was kommt da hoch? Und da haben wir dann in Folge 17 nämlich einen schönen Schwenk gemacht zum Thema You are what you practice. Also es ging um Routinen und Rituale und die Frage, was tust du eigentlich sehr regelmäßig und was macht das mit dir? Ist so ein bisschen die Frage oder diese Aussage, die Geister dich rief. Also wenn ich Dinge regelmäßig mache und sie mir wünsche und ritualisiere und routinisiere, dass Dinge sich dann natürlich in mein Leben einschwingen und ich aber gut eben daran tue, dass natürlich nutzbar zu machen, auf der anderen Seite aber auch mal zu hinterfragen, sag mal, passt das eigentlich alles noch so, diese ganzen Routinen, die ich habe, tun die mir eigentlich noch gut oder bin ich womöglich irgendwie auf einer Mission unterwegs, die ich selber gar nicht mehr kenne oder vielleicht auch gar nicht mehr gut finde?
Genau, setzen uns vielleicht sogar Routinen unter Stress, also Routinen sollen sie irgendwo was erleichtern, sollen sie was abnehmen, sollen uns klassisch die Routine geben, um easy den Tag zu starten. Oder stresst mich das vielleicht, wenn ich weiß, meine Routine sieht in der Früh so aus, dass ich erst mal aufstehe, ich glaube, war die Wortwahl, Matcha Latte trinke, noch Viertelstunde meditiere, Viertelstunde Yoga mache. Ich habe eigentlich keine Zeit, weil ich im Büro schon einen Termin habe. Also das ist das, wo man dann auch immer hinterfragen muss, okay, tut mir die Routine wirklich gut? Oder vielleicht sogar eher gegenteilig, setzt sie mir unter Stress, unter Druck und erzeugt sie eher das Gegenteil, was man eigentlich haben will.
Und viele, in der Folge erinnere ich auch noch, dass wir nochmal unterschieden haben zwischen Ritualen und Routinen. Also viele haben ja einfach Routinen, dass sie wissen, wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich vielleicht erstmal eine Morgengymnastik oder habe vielleicht als allererstes einen Kaffee oder vielleicht auch, ich führe morgens dann Nahrungsergänzungsmittel zu, weil so nach dem Motto, was ich habe, habe ich und dann vergesse ich das am Tagesende auch nicht. Und Rituale eben auch als etwas, was ich vielleicht vor, im oder nach einem Wettkampf habe, ne? Und es gibt eben viele, die sich, glaube ich, gar nicht mehr bewusst waren, dass sie Rituale haben. Und nach der Folge haben wir nochmal so ein paar Rückmeldungen. Ja, also einer sitzt mir gerade gegenüber, dass man Rituale hat, die sehr kraftspendend sind und die wir uns gar nicht mehr, derer wir uns gar nicht mehr so bewusst sind.
Hm? Also ich bin tatsächlich im Nachgang an die Folge, ist mir das ziemlich oft gekommen, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist ein Ritual für mich, ah, das ist auch ein Ritual. Also ich habe Rituale, ja. Wenn wir jetzt so wieder drüber reden, denke ich, was war das genau? Aber ich habe safe welche, die ich wirklich so unterbewusst mache. Beim Radfahren oder zum Training generell. Das ist wirklich was, zum Beispiel Schwimmen. Ich fange immer die erste Bahn, sind 25 Meter in der Regel, die tauche ich erstmal. Das ist also ein Ritual, das mache ich immer. Es steht nicht im Plan, aber das mache ich einfach. Warum auch immer. Okay. Startsprung, reinspringen und erstmal 25 tauchen. Das sind so Sachen, da gibt es einiges, was ich da habe. Aber wie du auch richtig gesagt hast, das ist der Unterschied zwischen Rituale und Routinen. Haben wir da in der Folge definitiv ausgiebig besprochen.
Ja, die hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Und Folge 19, beziehungsweise Folge 18 und 19 waren dann, ich glaube, die haben wir so ein bisschen gesplittet. In Folge 18 ging es um das Thema Außenwirkung oder vielleicht Fremdbild. Und in Folge 19, vielleicht machen wir das in einem Aufwasch, und in Folge 19 ging es um das Thema Selbstbild. Und Aufhänger war so ein bisschen, dass wenn wir, du, ich, unsere Zuhörer, Triathlon machen oder sagen, dass wir Ironman machen oder auf jeden Fall Ausdauersport, anspruchsvollen Ausdauersport, dass das ja immer offensichtlich, man kann das an der Rückmeldung der Menschen sehen, ein Bild in diesen Menschen erzeugt, die ein Bild von uns haben und das ja rückmelden, so, oh, krass und so, und ne, wir kennen das, man ist auf irgendeiner Feier oder irgendeiner Party und dann heißt es schnell, naja, das isst du ja wahrscheinlich nicht, passt nicht in deinen Trainingsplan oder Alkohol, sowas trinkst du nicht, oder? Und in den beiden Folgen haben wir mal ein bisschen genauer uns angeguckt, wie entsteht eigentlich oder was sind eigentlich Bilder, die andere Menschen von uns haben? Was macht das mit uns? Und in Folge 19 dann so die Frage, welches Bild habe ich eigentlich von mir selbst? So, und da sind wir, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, dass es manchmal sehr imposante Fremdbilder gibt, also dass Leute uns Dinge zuschreiben, wo wir denken, so puh, das ist gar nicht so. Und dass wir manchmal ein sehr viel, ich will nicht sagen, schlechteres, aber doch ein sehr viel rudimentäreres Bild von uns selbst haben als andere. Ne? Also das Selbstbild und Fremdbild, andere Leute Triathleten als sehr heldenhaft ansehen und Triathleten selber das aber gar nicht so sehen.
Ja, gibt es in der Hinsicht nichts hinzuzufügen, waren genau die Worte, die mir auf der Zunge gelegen sind. Was aber da vielleicht da interessant wäre, dass wir wieder einen Anwalt haben. Dass uns ein Anwalt auch wieder, also den bildlichen Anwalt, den wir schon thematisiert haben, dass uns der mal vielleicht widerspiegelt, okay, wie ist denn deine Außenwirkung? Kommst du vielleicht arrogant rüber, was man selber nicht denkt oder schon denkt, aber ist vielleicht gar nicht so? Also ist ein ganz interessantes Thema, da einmal zum Schauen, okay, wie wirke ich eigentlich und wie vermute ich, dass ich wirke?
Und das fand ich ja auch, im Nachgang auch sehr, sehr erhellend, so dass die Tatsache, dass du etwas tust und das vielleicht auch kommunizierst, gar nicht freiwillig, weil du stehst in der Startliste oder in der Ergebnisliste oder irgendjemand erzählt in einer Gruppe, ja, hier übrigens, der Nico macht oder wusstet ihr eigentlich das? Und plötzlich entsteht ja in der Gruppe ein Bild von dir, auf das du ja wenig Einfluss hast. Im Zweifel sagst du ja noch nicht mal was. Und es entspinnt sich eine Diskussion über wer du bist, über was du kannst. Und manchmal steht man ja so dann daneben und denkt so, naja, aha, aber ihr redet über mich, oder? Also, weil ich finde mich in diesem Gespräch halt gerade gar nicht wieder.
Also was ich zum Beispiel jetzt letztens festgestellt habe bei uns im Freundeskreis, ist eine Person einfach mental, emotional, war gerade ein bisschen, ja, sagen wir jetzt nicht so optimal aufgestellt. Also einfach ein bisschen eine schwierige Phase gehabt, auch ein bisschen zyklusbedingt. Und am Ende vom Tag hat das auch wiederum in ihr was erzeugt. Ja, weiß nicht, wie das auf andere wirkt, weil sie einfach dann schon ein bisschen introvertierter war, nicht so extrovertiert wie vielleicht sonst, hat gleich wieder Bilder bei ihr erzeugt, wie wirkt es auf andere, hat natürlich bei anderen auch ein Bild erzeugt, was es aber vielleicht gar nicht ihr eigenes Wesen gar nicht widerspiegelt, also ihr normales Wesen. Das waren halt einfach Umstände, die halt ein bestimmtes Bild erzeugt haben. Und da ist ja, glaube ich, wichtig, dass man wirklich dann offen und ehrlich auch miteinander halt spricht und vielleicht einmal die Bilder abgleicht. Wie wirkt man tatsächlich? Spiegelt man das wieder? Meistens ist es wahrscheinlich gar nicht so, wie man sich das dann selber ausmalt.
Folge Nummer 20 ging dann, das hatten wir, glaube ich, vorher schon mal, als du dein Epstein-Barr-Virus hattest, also dein pfeifisches Drüsenfieber im Frühjahr, also Frühsommer. Folge 20 ging nochmal um Zwangspausen und um die Frage, wie wir auch in Zeiten von Social Media, Selbstanspruch, Erwartungshaltung, vielleicht auch Selbstbild und Fremdbild, wie wir mit Zwangspausen umgehen. Und da war so ein bisschen der Aufhänger, dass wir manchmal, wenn wir Zwangspausen haben, oder wenn Athleten Zwangspausen haben, wir manchmal gar nicht feststellen, dass die wirklich gerade in der Zwangspause sind, weil auf Social Media wird immer alles sozialverträglich geglättet und überpoliert und nochmal angemalt und ist einfach manchmal gar nichts zu sagen gibt, im Sinne von, ich muss einfach jetzt gerade konstatieren, ich kann nicht trainieren und da das beschäftigt mich sehr und ich versuche das Beste draus zu machen.
Auch wieder da, ehrliche Kommunikation, das fällt uns halt oft mal schwer, also jeder, der das jetzt hört und glaubt, dass mir das nicht schwerfällt oder dir das nicht schwerfällt, der liegt falsch, es fällt mir genauso schwer, sowas offen mit mir selber zu kommunizieren, offen mit meiner Trainerin zu kommunizieren, offen auf Social Media zu kommunizieren. Das fällt uns halt prinzipiell schwer. Social Media schaut es generell einfach scheiße aus, wenn wir irgendwie Schwächen zeigen, vermeintliche Schwächen. Deswegen kannst du da definitiv schon mal von der ganzen Social Media Bubble einiges wegnehmen, wo du sagst, okay, das schaut zwar nach Highlife aus, aber wahrscheinlich sind es ganz arme Würstchen. Möchtest du vermutlich nicht tauschen. Schön und recht, wenn sie 500.000 Follower haben, aber auch die haben Probleme, auch die haben ja eine Päckchen zum Drang und ist wahrscheinlich gar nicht so lebenswert, wie man es von außen wieder suggeriert bekommt.
Und es gibt nur wenige Profiathleten, die auch wirklich die Community oder ihre Follower daran teilhaben lassen, dass sie sagen so, hey, im Moment ist einfach bei mir nicht viel zu holen, beziehungsweise ich bin gerade in einer Findungsphase, in einer Reflexionsphase oder ich bin einfach auch in einer Down-Phase. Und ich glaube, es gibt so Gesetzmäßigkeiten in der Natur, also weiß ich nicht, der Tag hat 24 Stunden und bei 0 Grad gefriert das Wasser und weiß ich nicht, also es gibt so ein paar Gesetzmäßigkeiten und ich glaube, dass es eben auch in unserem Wachstums- und Persönlichkeitsentwicklungsfeld einfach Gesetzmäßigkeiten gibt und eine Krise ist eben nicht über Nacht vorbei oder wenn ich jetzt meine, sie sei vorbei, sondern gerade eine Zwangspause führt ja auch dazu, können wir auf die anderen Folgen nochmal referenzieren, führt zu vielen internen Diskussionen. Ich frage mich, bin ich noch gut genug, bin ich eigentlich noch Athlet, schaffe ich das? Werde ich diesen Sommer noch fit? Was ist jetzt? Ne, du guckst auf deine Statistiken. Früher war es der geschriebene Kalender und heute ist es halt Training Peaks oder was auch immer, wo du plötzlich einstellige Trainingswochenumfänge siehst oder vielleicht auch mal Nullerwochen, 2, 3 hintereinander. Und natürlich macht das was mit dir. Und dann machst du die Social Media Maschine an und siehst, die Leute sind am Trainieren, dass die Schwarte kracht und das ist natürlich in doppelter Hinsicht schwer. Ich habe meine Krise und ich muss auch damit umgehen, dass ich sehe, dass andere Leute die offenbar gerade nicht haben.
Ja, aber da einfach schauen, welcher Weg hilft mir persönlich, um da vielleicht gar nicht so gefangen zu sein. Zu sagen, okay, ich schaue vielleicht gar nicht so viel auf Social Media, aber ich schaue mal die richtigen Leute an, die mir halt auch wirklich gut tun, die mir irgendwie Energie spenden, die nicht immer nur High Life und alles schön, alles cool posten. Wie gesagt, das haben wir damals auch thematisiert. Ich nehme mich persönlich auch nicht aus. Also ich poste auch nicht, wenn ich, keine Ahnung, mit einem falschen Fuß aufstehe. Das, wobei jetzt aktuell eh nicht so aktiv bin, aber wie gesagt, da hat jeder super Einblicke in meine Highlife, aber auch nicht in meine Lows. Also es ist eher so relativ basic, was man da mitkriegt. Aber ich habe da meine Tiefphasen und auch das poste ich da relativ wenig. Aber ich versuche halt schon auch, dass ich nicht alles so überschwänglich super toll und super positiver darstelle, wenn es mal gut läuft. Sondern so, ist halt auch relativ neutral betrachtet jetzt ein Lauf gewesen, auch wenn er halt vielleicht länger war oder wie auch immer. Aber ich finde es halt dann immer interessant und auch ein bisschen problematisch, wenn er dann ständig irgendwie bei diversen Personen, ich sage mal 4:30er Pace, Morgenlauf, Halbmarathon als easy morning job irgendwie betitelt wird. Und du weißt aber, dass sie im Wettkampf wahrscheinlich nicht mehr 4:20 laufen können. Also weißt du genau, es ist eigentlich Race Pace, was sie dann in der Früh gelaufen sind. Und dann wird es aber so dargestellt, als wäre es jetzt ein easy morning job oder was auch immer. Also deswegen sowas muss man selber differenzieren, was man tut oder nicht.
Das fand ich nochmal abschließend zu der Folge wirklich, ja, hat mich sehr beeindruckt, dass ich einen Profiathleten kannte, der das mal zu mir sagte: Fabian, die beste Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt war, den Social Media, also den Insta-Button von meinem Handy zu entfernen. Und jetzt kommt's, wohl wissend, dass diese Menschen natürlich häufig im Hintergrund Menschen haben, die ihr Social Media bedienen. Also insofern, es gibt Athleten, die haben kein Social Media, deren eigenes Social Media wird aber bedient. Und das ist ja dann auch ein Widerspruch in sich. Also wir als Amateure oder als Otto-Normal-Athleten, wenn wir Social Media machen, dann müssen wir es ja selber machen. Und das führt ja dazu, dass wir uns damit beschäftigen. Und bei Profis kann es eben ganz anders aussehen. Also die haben Social Media, ohne dass sie es nutzen quasi. Das fand ich nochmal ganz faszinierend. Folge 21, das war ein Highlight zum Ende des Jahres hin, mit Felix Weixhöfer, CEO von der Challenge Rot, der uns wirklich, wie ich finde, ganz zauberhafte Einblicke gegeben hat, wie er dieses Rennen nach dem Tod seines Vaters, ja, unfreiwillig letztlich, er hatte ganz andere Pläne für sich und sein Leben, Stichwort Moving Targets, wie er dieses Rennen mehr oder weniger, ja, nicht ganz freiwillig übernommen hat und daraus mittlerweile eine Traumfabrik gemacht hat, die es in Teilen damals ja schon war, aber sicherlich nochmal deutlich weiter ausgebaut hat, wo wir mittlerweile bei Anmeldezeiten von Ausverkaufzeiten in unter 20, 30 Sekunden sind oder so. Also
ja,
das war eine tolle Folge.
Irre. Also geile Folge, waren gute Insights, wo wir beide gestaunt haben, wo echt sehr, ja, weiß nicht, auf Augenhöhe war, wo es sehr entspannt war, das Gespräch. Hat er gesagt, fragt so, was du willst, er sagt alles, also es war so no secrets und war echt cool, war schön, hat Spaß gemacht.
Ja, und was ich auch nochmal toll fand, eben, dass natürlich guckt man heute auf Rot und denkt so, ja, das ist doch alles, das ist ja ein Selbstgänger. Nein, das ist es halt nicht. Also er muss jedes Jahr, oder Challenge Rot muss jedes Jahr aufs Neue, nicht irgendwelche, sondern die Genehmigungen beantragen. Und da reden wir ja nicht über eine Genehmigung, sondern das sind ja ganz, ganz viele Teilbereiche. Nicht umsonst haben sie, glaube ich, über 20 Wettkampfleiter. Und er hat ja auch erzählt, wie das Rennen mal wegen des Streiks der Binnenschiffer, glaube ich, kurz vor der Absage stand, weil die irgendwie ihm gesagt haben, ja, ihr müsst das Rennen um eine Woche verschieben. Und also da muss ich jetzt selber gerade lachen, was er so für Insights uns mal gezeigt hat, was eben oft hinter den Kulissen passiert und was man von außen gar nicht sieht und wo man denkt, naja, das Event läuft so von selbst und wie geschmiert. Nee, das tut es nicht. Aber du merkst es halt nicht, wenn die Organisation so perfekt aufgestellt ist, dass einfach das gar nicht nach außen dringt, was da hinter den Kulissen gemacht wird.
Definitiv. Und da sieht man auch wieder, ich meine, die haben Erfolg mit dem, was sie machen, aber die haben auch Probleme und das haben auch Unsicherheiten. Also nichts anderes als wir im Leben. Und die meistern es halt von außen betrachtet oftmals ganz bravourös. Vielleicht von innen betrachtet, wenn sie auch mit einigen strugglen. Aber ja, sie kriegen das definitiv ganz, ganz gut hin. Deswegen hört es gerne mal rein, wer es noch nicht gemacht hat.
Und dann Folge 22, 23 und 24, glaube ich, können wir eigentlich auch fast zusammenpacken, beziehungsweise 22, 23 ging es um die Frage so, ich will, ich muss, also dass wir mal darüber gesprochen haben, dass viele Athleten auch in meinem Umfeld häufig dieses ich muss nachher noch auf die Rolle, ich muss noch heute das machen, wie wunderbar es ist, wenn wir das Wort oder einfach nur diesen Satz von ich muss auf ich will verändern, also zu sagen, du, ich will jetzt los, weil du bist irgendwo verabredet oder so, du, ich will jetzt los, weil ich möchte nachher noch auf die Rolle, das eine ganz andere Wirkung hat als du, ich muss los, ich muss nachher noch Rolle fahren. Ja, darum ging es so ein bisschen. Wie kann ich eigentlich mit wenigen Handgriffen sozusagen meine Ausrichtung oder vielleicht auch die Schwingung verändern in positiver Weise?
Es verschiebt ein bisschen so die Verantwortung. Wenn man sagt, ich muss, dann heißt es ja auch, ich habe die Verantwortung gerade nicht selber. Also mir sagt jemand anders, ich muss das jetzt tun. Wenn ich sage, ich muss jetzt irgendwo hin, ich muss weiter, ist es was anderes, okay, ich habe die Verantwortung jetzt nicht selber in der Hand, sondern von außen sagt mir jemand, ich muss weiter. Ich sage, ich will weiter, dann habe ich die Verantwortung und ich sage, ich persönlich möchte jetzt weg hier. Also ich möchte jetzt zum nächsten Termin oder ich muss weiter, weil ich das möchte. Und das ist ein ganz banales Thema eigentlich, aber doch eine große Wirkung, wenn man das halt einfach praktiziert, das Gleiche auch mit dem Wort eigentlich, das haben wir schon mal im Podcast gehabt. Ich habe es heute schon mal gesagt, mir ist selber aufgefallen, aber da bin ich sehr sensibel auch dazu. Also ich vermeide oder ich versuche auch zu vermeiden, das Wort eigentlich zu nutzen, weil das eine gewisse Unsicherheit ausdrückt, weil das Füllwort ist, das kein Mensch auch braucht. Und dementsprechend ist das einfach ein Augenmerk von mir. Ja.
Folge 23 hatten wir dann das Thema mentale Strategien, glaube ich. Oder war das 24? Ich weiß es jetzt gar nicht. Jetzt komme ich gerade, verliere ich gerade den Überblick. Ich glaube 23 war Erwartungen wie wir, ich glaube, da haben wir nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch die Ironman 73 WM, was für Erwartungen haben wir, auch rückblickend, ne, wie kann man in eine Saison hineinschauen und wie kann man aus einer Saison wieder herausgehen, also das hat sich, glaube ich, so ein bisschen gekoppelt mit der Folge Moving Targets. Und 24 war, da sind wir mal ein bisschen stärker eingestiegen in die Frage, was macht uns eigentlich mental stark? Und um es kurz zu machen, ich glaube, die Folge ist auch sehr lohnenswert für die, die sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie kann ich mich mental eigentlich besser aufstellen? Mentale Stärke findet im Training statt, findet während eines Rennens statt und findet auch nach dem Rennen statt. Also wie kultiviere ich Dinge, positive, wie lerne ich aus vielleicht unvorhergesehenen Dingen und wie kann ich das wiederum schon für das Training und für die Vorbereitung nutzen?
Und vor allem jetzt die rhetorische Frage, ist mentale Stärke ja immer, sag jetzt mal, beißen und durchziehen und kämpfen.
Ach so, okay.
Das kann sich jeder mal selber hinterfragen, ob das wirklich immer mentale Stärke ist.
Weil mental stark sein bedeutet für viele eben auch, die sich ein bisschen genauer damit auskennen, in den richtigen Situationen auch sanft zu sein, ganz weich zu sein, ne? Sehr, sehr wertschätzend und sehr wohlwollend mit sich selbst umzugehen, weil es eben immer um uns geht. Und auch da hatten wir, glaube ich, kurz mal angestoßen, der Sieg über mich selbst. Naja, wenn ich mich selber besiege, gibt es einen Gewinner und einen Verlierer und der Verlierer ist ja dann sozusagen immer noch da. Und was ist eigentlich mit dem? Und heute Folge 25, wo wir einfach mal einen kleinen, sehr schnellen und intensiven Rückblick gefahren sind. Also erstmal vielen Dank, Nico, dass wir bis hier gekommen sind. So, war mir wichtig, dass wir irgendwie mindestens mal ein Jahr durchfahren und gucken, wohin es uns bringt. Und finde ich sehr, jetzt auch im Rückblick, da haben wir wirklich schöne Inhalte zutage gefördert.
Definitiv, ja. Also danke auch nochmal, dass du die ganze Vorarbeit gemacht hast, auch nochmal alles durchgeschaut. Ich habe selber gemerkt, dass ich das ein oder andere, ich würde nicht sagen, vergessen habe, aber war mir gar nicht mehr so bewusst, dass wir das auch schon beleuchtet haben oder dass wir da so tief reingegangen sind. Von dem her immer wieder schön, das so zum sehen, okay, was haben wir jetzt wirklich in einem Jahr schon geschafft? Wie schon eingangs gesagt, wir haben konstant da was weitergebracht, aber wir haben so viele Themen schon behandelt.
Und es zeigt einmal mehr, wie wichtig oder wie kraftvoll, heilsam, wie auch immer man das nennen will, eine Form der Reflexion ist. Also ich glaube, viele werden, wenn sie diese Folgen mal hören oder auch nur diese Folge hören, in ihrem eigenen Leben so ein bisschen mal einige Dinge durchhaken und feststellen, krass, ich habe ja ganz viele kraftspendende Rituale und Routinen und überhaupt und sowieso. Also was man durch eine Form der Reflexion für ein Bewusstsein erlangt und dass man eben kraftspendend nutzen kann. Und wir werden in der letzten Folge, die dann an Silvester erscheint, da werden wir nochmal ein bisschen über das Thema Rückblick sprechen auf die Saison. Und da kann jeder, glaube ich, nochmal viel draus mitnehmen und das vielleicht auch zum Anlass nehmen, die eigene Saison nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir werden da auch einige Dinge eingehen und auch zu schauen, was kann ich daraus vielleicht mitnehmen. Ich habe dann auch noch was vorbereitet für nächstes Mal, was wir den Leuten dann auch im Nachgang anbieten können. Also da lohnt es sich auf jeden Fall dabei zu sein. Nichtsdestotrotz, wir stehen ja kurz vor Weihnachten und ich habe heute 5 Fragen für dich. Und da möchte ich da natürlich der von dir initiierten Tradition jetzt schon fast treu bleiben. 5 Fragen, die sich ein bisschen mit Weihnachten, Jahreswechsel beschäftigen. Nico, Heiligabend, Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Fleisch. Traditionell irgendwie? Also gibt es ein bestimmtes Gericht, was du isst oder ihr esst? Boah,
tatsächlich. Es hat zeitlang hat es in der Family haben wir Lachs gegessen. Ganz simpel, Bauernbrot, Lachs, Meerrettich, Zwiebeln. Mehr war es im Endeffekt nicht, also ganz, ganz einfach gehalten. Und dann war es überwiegend, da habe ich einfach gute Erinnerungen dran, Bauernwürst und Sauerkraut. Ist das was, was du im hohen Norden auch kennst, oder ist das ein bayerisches Ding?
Nein, das kennen wir nicht. Okay. Wir würden wahrscheinlich im Norden, ist, glaube ich, bei vielen Heiligabend mittags Kartoffelsalat und Würstchen. Mhm. Ich weiß es nicht, also bei uns ist es so. Und mir ist wichtig, also es sind ja, die fünf Fragen sollen ja eigentlich kurz sein, hier sind sie jetzt gerade ein Ticken länger. Was wichtig ist, die uns nicht bei YouTube zuschauen, sondern bei nur zuhören, ich sehe das Lächeln in deinem Gesicht, und das war auch letztlich Sinn und Zweck der Frage, wie sehr uns dann doch Rituale eine Form von Sicherheit und vielleicht auch eine Form von Wohlbefinden erzeugen, ja. Also die meisten, die ich frage, was esst ihr zu Weihnachten, antworten dann natürlich, aber lächeln dabei. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Die zweite Frage, zwischen den Jahren, viele Athleten werden da was mit verbinden. Festive 500 oder Festive Couch bei dir? Also aktiv oder eher relaxen und die Zeit genießen?
Jetzt wird's echt boring, aber weder noch. Also es wird kein Festiv 500 klassisch geben, weil ich da ehrlich gesagt nicht viel davor halt. Ich weiß, da glaube ich, sind wir kontrovers, aber ich werde definitiv aktiv sein, aber es ist dermaßen scheißegal, ob ich jetzt 500 Kilometer oder 499 fahre oder 200. Also definitiv aktiv. Ich werde Silvester und Weihnachten nur hier in Südafrika sein. Wahrscheinlich wird's über Silvester nach Namibia gehen, beziehungsweise an die Grenze Südafrika-Namibia, da ist der Orange River, und da wollten wir ein paar Tage Kanu-Kajak fahren, sprich da pendelst halt immer so am Fluss runter, passiert den ganzen Tag relativ wenig und bist dann einfach in der Natur, kein Empfang vom Handy, gar nichts, und das wird vermutlich und hoffentlich so stattfinden.
Silvester? Wein, Bier oder alkoholfrei?
Bier. Gerne mit.
Gut, jetzt Namibia wird sich dafür nicht anbieten, aber gesetzt den Fall, es ist eine klassische Silvesterparty. Haus oder Schlager?
Schlager. Haus ist jetzt eigentlich gar nicht so mein Ding.
Und letzte Frage für die Zeit um den Jahreswechsel herum sozusagen, wenn wir an das Nichtstun denken. Vier-Schanzentournee im Fernsehen oder Dart-WM?
Wow. Das sind geil, die Fragen. Muss ich ehrlich sagen, Dart-WM.
Okay.
Wenn. Aber Dart-WM so am Handy durchaus mal die Standings schaue ich mir schon an. Die suche ich schon nach. Aber es ist jetzt, weiß nicht, Skispringen finde ich an sich eher langweilig, ist mir zu wenig Stimmung, da gibt es ja die verschiedenen Durchgänge und ich glaube, ja, ist jetzt nur so ein Playoff oder Ausscheidungsmodus. Weiß nicht, catch mir halt nicht so. Und da ist ja Dart-WM, ist halt voll was geboten und ist irgendwie schon witzig.
Sehr gut, cool. Vielen Dank.
Danke dir, Fabian. Also. Sehr cool, also hat Spaß gemacht, die Folge hat Spaß gemacht, deine fünf Fragen haben Spaß gemacht, wie du erfolgreicher geschafft hast. Du hast mit zum Lächeln und zum Lachen gebracht, Montagmorgen bei uns. Und freut mich auf jeden Fall, wenn wir noch eine Folge in dem Jahr aufnehmen, und dann geht Joe in die zweite Runde für uns, was ich echt respektabel und cool finde. Schön.
Wir wünschen allen, die uns hören und sehen, zunächst einmal frohe Weihnachten und ein frohes Weihnachtsfest. Vielleicht auch die Möglichkeit, die Zeit zwischen den Jahren bis zu Silvester eine schöne Balance zu finden aus Training und Stille und vielleicht auch Reflexion und einfach die Zeit dahingehend zu nutzen, zu gucken, was hat das Jahr mir gebracht und wie kann ich vielleicht auch die Stille zwischen den Jahren ein bisschen gewinnbringend in mich einsinken lassen, dass ich gestärkt und motiviert ins neue Jahr starte. Also von daher, wir verabschieden uns soweit. Wir hören uns am 31. wieder. Es lohnt sich, dran zu bleiben, weil wir da nochmal auch ein kleines Angebot für euch haben, für die letzte Session. Und bis dahin, alles Gute!